Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Wir fragen danach, wie sich die Kulturszene der Niederlande im Zuge der Beteiligung der rechtspopulistischen PVV und Geert Wilders verändert hat, aus Anlass der Parlamentswahlen dort. Und wir entdecken einen geheimnisvollen Zeitgenossen Rembrandts, der in Leiden erforscht wird. Außerdem hören wir von fortgesetzten Traumata, die Kriege verursachen und wie die Kunst damit umgeht. Eine Ausstellung in München. Zuerst aber Schiller. Die gerade neu eingerichtete Dauerausstellung in Marbach am Neckar macht sich oder den berühmten Dichter mit einem Ausrufezeichen hinter dem Namen wichtig. Anlass für die Umsortierung aber ist die Wiederinbetriebnahme des Museums, das seit 2021 sanierungsbedingt geschlossen war. Eine gute Gelegenheit für einen möglicherweise neuen Blick auf eine Galionsfigur der deutschen Klassik. Nachdem frühere Ausstellungen sich eher kleinteiliger mit Objekten aus Schillers Leben oder seinem Schreibprozess beschäftigten, soll es jetzt politischer werden. Mit 400 Exponaten rückt die neue Schau im Schiller-Nationalmuseum die politische Dimension des Werks in den Mittelpunkt und fragt zum Beispiel, wie die Erfahrung von Flucht und Exil als junger Mensch Schillers Verständnis von Politik und Gesellschaft geprägt haben. Zwischen Finanznot und Freiheitsdrang wäre eine gute Überschrift für die Schau. Christian Gampert hat die neue Ausstellung in Marbach für uns gesehen.
Es ist ein ausgesprochen moderner Blick, den die Ausstellung auf Friedrich Schiller wirft. Die Kuratoren interessieren sich für Dichter, Netzwerke, Verlagsverträge, für Schillers finanziell meist prekäre Existenz und seine Selbstvermarktung, für seine überaus geschickte, devot selbstbewusste Strategie gegenüber dem württembergischen Herzog, der ihm Schreibverbot erteilt hatte, und natürlich für sein Verhältnis zur Politik. Schillers anfängliche Begeisterung für die Französische Revolution wich ja einer großen Desillusion, die dann die ästhetische Erziehung des Menschen favorisierte und nicht den Umsturz. Gezeigt wird unter anderem die Urkunde, mit der Friedrich Schiller 1792 von der Pariser Nationalversammlung zum französischen Ehrenbürger ernannt wurde. Als er das Papier nach vielen Umwegen 5 Jahre später zugestellt bekam, waren die Unterzeichner längst tot, unter anderem Georges Danton. Vor allem aber will die Ausstellung Friedrich Schiller auf keinen Fall überhöhen. Man betreibt also das pure Gegenteil jener Dichterverehrung, die zur Gründung des Schiller-Nationalmuseums 1903 überhaupt erst führte, Kuratorin Vera Hildenbrandt.
Wir wollen Schiller in seiner Zeit und aus seiner Zeit zeigen, auch mit Reflexen aus der heutigen Zeit auf Schiller.
Wenn man sich in den abgedunkelten und mit kühler Sachlichkeit inszenierten Räumen dann über die Handschriften beugt, ist man erstmal aus der Welt. Schillers eigene Arbeitsprozesse sind nur an Manuskripten zu erahnen, die er nicht abgeschlossen hat. Bei vollendeten Werken vernichtete er die Vorstufen. Auf die Inszenierungen seiner Stücke nahm er Einfluss und er begriff ein Stück durchaus auch als ein Werk zum Lesen. Er war ein realitätstüchtiger Taktiker. Den Don Carlos pries er den Intendanten als Familienstück an und redete das politische klein. Bedenkliche Stellen im Tell, bei denen der Theaterdirektor Iffland schon den Pöbel aufjaulen hörte, entschärfte er. Er schrieb einen Brief gegen den französischen Terreur, der den König Ludwig XVI. Den Kopf kostete. Gleichwohl ließ er als Herausgeber der Thalia ein Lobgedicht auf die Revolution drucken. Lauter Ambivalenzen.
Der Schiller, der in der Ankündigung zur rheinischen Thalia sagt, er möchte Weltenbürger sein und keinem Fürsten dienen, nimmt gleichzeitig ein Adelsdiplom entgegen.
Das sind aber nur scheinbare Widersprüche. Den Kuratoren ist es wichtig, Schiller in zahlreichen Dokumenten als Dichter der Freiheit und Vorkämpfer einer europäisch orientierten Gerechtigkeit zu zeigen und als emsigen Briefschreiber, Finanzkalkulator, Vorschusseintreiber, Vermittler, Förderer unter anderem von Hölderlin, sprich als Netzwerker, der langsam vom mäzenatisch oder herrschaftlich abhängigen Medikus, Historiker und Professor zu einem frühen freien Schriftsteller avancierte und der am Ende mit seinem Verleger Cotta auf Augenhöhe verkehrte und die sehr elitären Horen als Zeitschriftenprojekt durchsetzte.
Er weiß, Schmeichelbriefe an seine Gönner zu schreiben, denen er vorrechnet, was er an literarischen Projekten vorhat, den er vorrechnet, wie lange er dafür braucht, den er auch vorrechnet, wie viel er braucht, um leben zu können in dieser Zeit.
Die Ausstellung zeigt durchaus Kurioses, wie einen Kartenalmanach zu Maria Stuart oder Zinnfiguren zu Wallensteins Lager, will aber auch Schillers Nachwirkung ins Bild rücken, also etwa den Einfluss seines Freiheitsgedankens auf das 19. Jahrhundert bis hin zu Vormärz und Paulskirche. Schriftsteller von heute sollen in Austauschvitrinen immer wieder in die Ausstellung eingreifen. Im Gegensatz zur pathetischen Schiller-Verehrung des frühen 19. Jahrhunderts ist man heute in Marbach fast überseriös wissenschaftlich. Philologen, aber auch Schulklassen können in dieser Ausstellung ganze Wochenenden verbringen. Die Vertiefung in den Schiller-Text sei als Alternative zu Internet- und Stadtbilddebatten freundlich angeraten.
Christian Gampert berichtete aus Marbach. Mit der neuen Dauerausstellung wird morgen Abend das Schiller-Nationalmuseum wiedereröffnet. Das NS-Dokumentationszentrum in München fragt in einer Ausstellung, wie Kriege nachwirken in den Gesellschaften. Und das sehr breit. Es geht um Kriege nach 1945 innerhalb und außerhalb von Europa. Und es geht um Kunst. Arbeiten von 12 internationalen Künstlerinnen und Künstlern sind versammelt, darunter Hito Steil, Chantal Ackermann oder Selma Sellmann. Die Kuratorin der Schau, Juliane Bischoff, habe ich am Nachmittag dazu gesprochen und sie gefragt, wie sie das Thema für sich eigentlich umrissen hat.
Ja, also wir haben uns erstmal natürlich den historischen Ausgangspunkt genommen, nämlich dass 2025 der 80. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges ist. Und das ist gewissermaßen natürlich auch der historische Drehpunkt zwischen der Dauerausstellung des NS-Dokumentationszentrums und der neuen Ausstellung. Und wir haben uns gefragt, genau, was ist denn eigentlich nach dieser Zeit passiert? Insofern ist dieses Datum des Ende des Zweiten Weltkrieges Ausgangspunkt. Sie haben Chantal Ackermann erwähnt, eine ganz zentrale Arbeit, die sie auf die Spuren führt in Paris. Sie trifft verschiedene jüdische Holocaust-Überlebende und spricht über ihr Leben, aber bleibt dabei nicht beschränkt auf diese Erzählung ihrer Erfahrung in der Zeit des Nationalsozialismus, sondern die fragt auch nach dem Davor und danach. Eine Frage, die da mit transportiert wird, ist natürlich auch die der Abwesenheit, die der Stille, dem, was nicht gesagt werden kann, weil sie auch darüber spricht, dass ihre Mutter selbst im Konzentrationslager Auschwitz war, ihr Leben lang nicht darüber sprechen konnte und sie selbst ihre Großeltern nicht kennenlernen konnte, weil sie von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager ermordet wurden. Es gibt ein weiteres Buch, was genau diese Verbindung zum Ende des Zweiten Weltkriegs deutlich macht. Marguerite Duras hat ein Buch in den 80ern veröffentlicht, das basiert auf ihren Tagebüchern der Nachkriegszeit in Paris 45, als sie auf ihren Mann Robert Antelme wartet, der sich in dieser Zeit noch im Konzentrationslager Dachau befindet, aus dem er kurz danach völlig entkräftet befreit wird. Und in dem Schreiben über ihren Schmerz hat sie genau diese Frage gestellt: Wessen Trauer wird gesehen? Wie wird aber auch sehr viel Schmerz unterdrückt oder eben nicht gesehen, durch politische Erzählung überschrieben und entgegnet genau dieser Restauration eigentlich einer nationalen Erzählung dort: Schmerz braucht Raum.
Ja, mit einem Zitat aus Marguerite Duras frühen Aufzeichnungen in den sogenannten Heften aus Kriegszeiten haben sie ja auch ihre Ausstellung überschrieben. Darin findet sich nämlich der Wunsch, der jetzt zum Titel wurde, übersetzt: damit das Geräusch des Krieges nachlässt, sein Gedröhn. Können Sie dieses Gedröhn des Krieges denn auch der Kunst ablauschen, die Sie zeigen?
Ja, also genau dieses Gedröhn beschreibt genau ja auch diesen Nachhall, dass eben mit dem Waffenstillstand, mit dem Tag des Kriegsendes natürlich die Erfahrungen trotzdem weiterhallen, Nachwirkungen haben und sich genau ja auch auf die folgenden Generationen weiter auswirken. Die Arbeiten von zeitgenössischen KünstlerInnen, die wir in der Ausstellung präsentieren, beschäftigen sich zu einem großen Teil eben genau auch aus einer zweiten oder dritten Generation mit diesen Kriegserfahrungen, die sich weiter einschreiben in die Familienarchive, die danach fragen, wie sich diese Erfahrungen des Krieges, des Verlusts, der Flucht, aber auch des Neubeginns auf nachfolgende Generationen auswirkt. Und damit sprechen sie natürlich auch über unsere europäische Gegenwart, über die pluralistische Gesellschaft, ihre kollektive Erinnerung. Und dieses Gedröhn, würde ich sagen, äußert sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Es geht nicht nur um das Laute, um das Nachhallen, sondern es geht genau auch um das Gegenteil des Gedröhns, würde ich sagen, im Sinne der Stille und der Abwesenheit. Also es geht eigentlich um beides. Und das zeigt sich beispielsweise darin, dass Selma Sellmann sich mit den Erfahrungen ihrer Mutter beschäftigt, die den Bosnienkrieg im Bihać erlebt hat und dort einen Tag, der eigentlich Waffenruhe sein sollte, die Bombardierung auf einer Brücke erlebt hat, die sie überqueren musste, um zurück nach Hause zu gehen. Das zeigt sich zum Beispiel in den Arbeiten von Miloš Dragilović, der sich mit dem Gefühl seiner Mutter, die dem kriegszerstörten Bosnien entflohen ist, in die Niederlande und sich sehr deutlich erinnert an diesen Moment, das grüne Gras zu sehen, was für sie denn die Freiheit bedeutete. Also auch diese Frage danach, wie sieht diese Freiheit aus? Wie kann man dieses Bild vielleicht auch wieder aufleben lassen als Moment der Freiheit. Also man sieht genau diese globalen Verbindungen in den Arbeiten, in den Nachwirken.
Ich frage mich, ob Kunst das richtige Medium ist, so ein schwieriges Thema wie den Nachhall von Traumata in der Gesellschaft tatsächlich zu fassen. Aber in Ihren Augen funktioniert das.
Das hoffe ich natürlich, weil wir uns auch aus einer bestimmten Perspektive damit beschäftigen, mit der Selbstbestimmung, die zurückgefordert wird. Und das zeigt sich in den künstlerischen Arbeiten meiner Meinung nach sehr gut, indem eben die ProtagonistInnen, die in den Erzählungen vorkommen, als Subjekte der Geschichte gezeigt werden. Es wird gezeigt, wie ja die Selbstbestimmung, die Selbstbehauptung sich auch generiert. Also die Kunst sozusagen in diesem Kontext auch trotz der traumatischen Erfahrung einen Moment der Neuschöpfung in sich trägt und davon auch Vorstellungen mit sich trägt, dass nicht nur andere Welten möglich sind, sondern auch die Frage danach, wie diese Welt für möglichst alle Menschen lebenswert sein kann.
Juliane Bischoff war das über die Kunstausstellung zu den Nachwirkungen von Kriegen im NS-Dokumentationszentrum in München. Wir schauen in unser Nachbarland, die Niederlande, denn heute wird dort ein neues Parlament gewählt. Das wird schwierig, denn die Parteienlandschaft ist mangels 5%-Hürde extrem zersplittert. Neue Mehrheiten in der Mitte sind schwer zu finden. Die vorgezogenen Neuwahlen waren nötig geworden, weil der Rechtspopulist Geert Wilders und seine Partei für die Freiheit die Koalition hat platzen lassen wegen des Themas Migrationspolitik. Wir wollen fragen, was hatte die Koalition mit den Rechten für Auswirkungen in der und für die Kultur? Und wir tun das mit dem Schriftsteller und Journalisten Twan Heymans. Er ist Reporter bei der Tageszeitung De Volkskrant und hat vor allem auch zum Thema Migration geschrieben. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie die rechtspopulistische Koalition mit der Kultur umgegangen ist.
Das ist eine große Frage. Aber ich glaube, dass man kann sagen, dass die Rechtspopulisten, die sehen die Kunst und Kultur und auch den Journalismus ein bisschen als einen Feind, wie man in Amerika auch sieht, mit Trump. Und sie sind nicht so lange da gewesen, das war nur 1,5 Jahre. Aber man sieht, dass sie wollten mal das Geld wegholen von Kunst und Kultur und auch von der öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist mehr der Journalismus, das man an will fassen. Und ich glaube, es gibt drei Parteien, die haben im Parlament gesagt, dass auch der Journalismus angefasst muss werden oder weil die Journalisten sind nicht objektiv genug, die sind zu links. Und da habe ich übergeschrieben und wenn man die Politiker dann fragt danach, sagen sie, ja, das ist nicht so wichtig und das sehen wir anders. Aber das Signal war für mich sehr deutlich. Und jetzt ist es, ja, wir wissen nicht, was wird passieren heute und morgen, ob die Rechtspopulisten immer so populär bleiben. Aber es ist sicher nicht gut für die Kunst und die Kultur und Journalismus.
Wie positioniert sich denn die Kulturszene? Wie agiert sie? Nimmt sie teil an dieser Art von Debatten?
Ich selbst meine, dass sie wehren sich nicht besonders. So, es gibt auch Demonstrationen, zum Beispiel gegen das Plan, die Steuerbelastungen zu erhöhen für Bücher. Aber es gibt in den Niederlanden kein großer Roman über Geert Wilders oder ein guter Dokumentäre. Geert Wilders ist hier für 20 Jahre und hat eine sehr große Rolle gespielt in die Politik, aber auch für die Kunst und für die Kultur. Man ist ein bisschen, sagt man das auf Deutsch, zurückhaltend. Man hat ein bisschen Angst, Sachen zu machen, zu schreiben über Wilders oder zu filmen. Und ich glaube, das ist nicht so gut.
In Deutschland spricht man im Zusammenhang mit der AfD und deren öffentlichem Auftreten, zum Beispiel im Parlament, auch von der Verschiebung der Grenzen des Sagbaren. Sehen Sie sowas in den Niederlanden auch, dass sich die gesellschaftlichen Debatten verschoben haben?
Das ist unglaublich, was ist passiert. Aber das ist schon 20 Jahre. Für 20 Jahre entwickelt sich das in eine Richtung, die man nicht wollte. So, Geert Wilders ist immer dabei mit großen Wörtern, was Politiker und nicht nur Geert Wilders, aber auch andere rechtspopulistische Politiker sagen über Immigranten. Das ist offen falsch. Große Wörter, Immigranten haben alles kaputt gemacht in Holland. Und ich hoffe wirklich, dass das ein Kehrpunkt ist in die holländische Politik. Dass man nach 20 Jahren sieht, dass es nicht weitergeht so. Ich hoffe wirklich, dass das zu Ende kommt. Jetzt.
Der Journalist und Autor Twan Heymans über die Kultur und die Debattenkultur in den Niederlanden. Heute wählen unsere Nachbarn ein neues Parlament. Und wir bleiben dort und schauen tief ins Zeitalter von Rembrandt und Co. In den Niederlanden wurde jetzt nämlich ein rätselhafter Zeitgenosse von Rembrandt van Rijn erforscht. Von dem sind in den letzten Jahrzehnten rund 30 Gemälde aufgetaucht, ohne dass seine Identität geklärt werden konnte. Ein holländisches und ein finnisches Museum haben ihre Kräfte vereint und ein Forschungsprojekt gestartet, um dem mysteriösen Meister auf die Spur zu kommen. Viele seiner Werke befinden sich nämlich in Nordeuropa. Es gibt nur eine einzige Spur und das sind seine Initialen. Werke von I.S. und Zeitgenossen sind jetzt in der Rembrandtstadt in Leiden zu sehen, im Städtischen Museum. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Ein dunkler Hintergrund, aus dem ein helles Gesicht auftaucht. Es ist das einer Frau, einer Bäuerin, die vielleicht gerade von der Feldarbeit heimgekehrt ist. Ihre Wangen sind gerötet. Am Betrachter vorbei schaut sie ins Leere. Ihr Blick ist melancholisch, müde, zeugt aber auch von sehr viel Kraft. Der Maler hat die Frau außergewöhnlich lebensecht dargestellt und liebevoll. Sie müssen sich sehr nahe gestanden haben. Vielleicht war es seine Mutter. Aber wer war er? Wie hieß er? Woher kam er? Wie sah er aus? Bekannt ist nur das Monogramm des Künstlers, ein I mit einem darüber gelegten S. Kuratorin Lea van der Vinde vom Museum Lagenhall in Leiden.
I.S. Und das ist das Einzige, das wir wissen.
Die Initialen I.S. sind das Einzige, was wir haben. Meister I.S. wird er genannt, denn ein Meister war er. Sein Œuvre ist hochkarätig. Und trotzdem haben wir keinerlei Informationen über sein Leben. Manche Arbeiten sind datiert. Dadurch steht zumindest fest, dass sie zwischen 1633 und 1658 entstanden. Es könnte auch eine Künstlerin gewesen sein.
Auch eine frauliche Künstlerin sein gewesen?
Er oder sie. Dass 16 seiner oder ihrer Bilder nun ausgerechnet in Leiden zu sehen sind, kommt nicht von ungefähr. Meister I.S. muss die Arbeiten der Leidener Schule gekannt haben. Die von Gerrit Dou, dem Begründer der Leidener Feinmalerei. Von Jan Lievens, der in Leiden eng mit Rembrandt zusammenarbeitete. Und auch die von Rembrandt selbst, der bis zu seinem 25. Lebensjahr in Leiden lebte. In der Schau werden Arbeiten dieser drei Künstler neben denen ihres rätselhaften Zeitgenossen gezeigt. Die Konfrontation macht deutlich, wie sehr auch dessen Bilder von psychologischem Tiefgang geprägt sind und vom Clair-Obscur, den wirkungsstarken Hell-Dunkel-Kontrasten eines Rembrandts. So wie die Leidener Maler widmete sich auch I.S. immer wieder dem alternden Menschen. Und auch er vermeidet dabei, anders als Vermeer, jegliche Idealisierung. Die Gesichter werden realistisch dargestellt, mit allen Unebenheiten und Falten.
Ich ging noch ein Stückchen weiter.
IS ging dabei noch einen Schritt weiter als seine Leidener Kollegen. Er malte noch feiner, noch realistischer und eindringlicher, wodurch sein Werk seltsam modern wirkt. In mir jedenfalls bringt dieser Maler eine Saite zum Erklingen, die bei Rembrandt nicht immer ertönt. Als Kunsthistorikerin fällt es mir schwer, das zu sagen, aber es ist wahr. Auffallend ist die Vorliebe von Meister IS für ungewöhnliche, durch Krankheiten oder Unfälle gezeichnete Gesichter. Ein Mann, der ein Auge verloren hat. Ein anderer mit einem Geschwulst auf der Nase. IS hat sie mit klinisch-pathologischer Akkuratesse dargestellt. War er vielleicht Arzt oder Medizinstudent? Leiden hatte 1575 die erste Universität des Landes bekommen und zog wie ein Magnet Wissenschaftler aus ganz Europa an. Doch so sehr IS in Stil und Pinselstrich in der Tradition der Leidener Schule steht, die Kleidung der dargestellten Menschen, Pelzmützen, Mäntel, Kopftücher, spitze, hohe Hüte, stammen Textilexperten zufolge eindeutig aus Nord- und Osteuropa. Der Handel mit den Ostseeländern, der Import von Holz und Getreide, sorgte damals für regen wirtschaftlichen und kulturellen Austausch. Möglich, dass IS als Kaufmann aus Finnland oder Estland in Leiden landete, dort das Malen entdeckte und hängen blieb. Vorerst gibt es nur Spekulationen. Die Ausstellung endet mit dem Aufruf an alle Besucher, sich zu melden, wenn ihnen etwas auf- oder einfällt, das Licht ins Dunkel bringen könnte. Denn, so Kuratorin van der Finde,
es ist noch lange nicht klar.
Das Rätsel ist noch lange nicht gelöst.
Kerstin Schweighöfer über den Meister IS und die Ausstellung seiner Werke in Leiden. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Luca Pizzato.
Eine Theatergruppe auf der Suche nach zwei verschwundenen Touristinnen im Regenwald von Panama. Düster geht es zu in dem Roman Die Holländerinnen von Dorothee Elmiger. Eine Jury nach der anderen überzeugt sie mit ihrem Buch. Nach dem deutschen Buchpreis kann sich Elmiger nun auch über den bayerischen Buchpreis freuen. Gestern Abend wurde sie in der Kategorie Belletristik damit ausgezeichnet. In der Kategorie Bestes Sachbuch gewann Heike Geißler. Mit ihrem Essayband Verzweiflungen hat sich die Autorin die eigenen Emotionen vom Leib geschrieben, wie sie Anfang des Jahres im Programm von Deutschlandfunk Kultur sagte.
Dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich verzweifelt war, und zwar immer häufiger. Und diese Verzweiflung ragte in alles hinein. Ich wollte eigentlich einen Roman schreiben und das ging nicht. Aber mir war es wichtig, das irgendwie festzuhalten, um es loszuwerden.
Heike Geißler über ihren Essayband Verzweiflungen. Den Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises gewann der Komiker Harpe Kerkeling. Wir sind die Töchter. So lautet die Überschrift eines offenen Briefs an Bundeskanzler Friedrich Merz. Gestern haben damit 60 Frauen aus Wissenschaft, Kunst, Politik und Zivilgesellschaft auf Merz' Stadtbildaussagen reagiert. Zu den Unterzeichnerinnen zählen die Grünpolitikerin Ricarda Lang, die Aktivistin Luisa Neubauer und die Autorin Mitu Sanyal. Friedrich Merz gehe es nicht wirklich um die Sicherheit von Töchtern bzw. Frauen, meinte Sanyal im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Wir wissen, dass es geheuchelt ist, aber wir nehmen dich jetzt beim Wort, lieber Bundeskanzler. Wir haben ganz konkrete Vorschläge, wie, wenn es dir wirklich um die Frauen geht, dann bitte beweis das jetzt.
Der Brief enthält 10 Forderungen nach mehr Sicherheit für Frauen. Statt Abschiebungen und restriktiver Migrationspolitik wird unter anderem eine konsequentere Strafverfolgung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt gefordert. In Schwerin kritisieren Historiker, Opferverbände und Publizisten die Entscheidung der Landeshauptstadt, eine bronzene Lenin-Statue unter Denkmalschutz zu stellen. In einem offenen Brief heißt es, die Statue sei ein Symbol der Unterdrückung. Vorgeschlagen wird darin etwa, die Statue mit Pflanzen überwuchern zu lassen oder sie im Innenhof eines ehemaligen KGB-Gefängnisses mit Hinweistafeln zu versehen. Die 3,50 Meter hohe Lenin-Statue wurde 1985 aufgestellt. Seit 2007 gibt es bereits eine Hinweistafel zur historischen Einordnung.
Danke, Luca Pizzato. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend geht es um den Hurricane Melissa, die Parlamentswahlen in den Niederlanden oder auch die Abstimmung zum Rundfunkreform-Staatsvertrag in Sachsen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.